Liebe Leserin, lieber Leser, ich darf Sie herzlich willkommen heißen als Hörerin, als Hörer bei der dritten Folge des Podcasts Datum Kosmos. Himmel, wird das eine Show. Wir werden heute sprechen mit unserem Herausgeber Sebastian Laudern, warum wir 24 Seiten lang in New York waren. Wir werden mit unserer Autorin Clara Porak sprechen über das Energiedilemma, nämlich die grüne Energiepolitik Europas, die am Balkan hunderte Flüsse gefährdet. Wir werden mit unserem Lektor Michael Ziegelwagner über seinen neuen Roman sprechen, in dem ein Sebastian gemeinsam mit einer Elisabeth und einem Gernot im Internat versucht, die politischen Verhältnisse aufzumischen. Und wir werden mit einer lesbischen Kollegin und einem schwulen Kollegen darüber sprechen, warum die Ehe für alle die stille Diskriminierung nicht verändern wird. Falls Sie im Hintergrund Kolleginnen, Kollegen sprechen hören, Türen öffnen oder schließen, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Bei uns wird gearbeitet, beziehungsweise gehen Menschen durch Türen. Wir nehmen diesen Podcast auf am Besprechungstisch bei uns in der Redaktion. Sie hören den Podcast Datum Kosmos. Mein Name ist Stefan Apfel.
Das Thema des Monats.
Jetzt darf ich bei uns am Besprechungstisch in der Redaktion herzlich begrüßen unseren Kollegen und Herausgeber Sebastian Laudern.
Hallo, hallo Stefan.
Sebastian, wir beide waren in New York. Wie war dein Ankommen?
Boah, mein Ankommen war eigentlich relativ unspektakulär, außer dass ich schon irgendwie die knisternde Stimmung rund um die Midterms gespürt habe, besonders immer in den frühen Morgenstunden. Ich bin nämlich sehr Jetlag-anfällig und ab 4 Uhr früh war ich hellwach. Und das war sozusagen ein Mischmasch aus Schlaflosigkeit, Politik und Realität, das mich da durch die ersten Tage gebracht hat. Das war sehr aufregend.
Dass wir jetzt nach New York fahren, hatte nicht einzig den Grund, dass wir früh aufstehen und viel Geld ausgeben, sondern wir hatten einen Anlass, den wir auch im Heft wiederfinden. Sebastian, was haben wir gemacht?
Also, wir haben einen Datum-Stammtisch veranstaltet, ein Format, das du ja schon öfter umgesetzt hast und ins Leben gerufen hast und wo ich mich quasi ganz frech dazugeklinkt habe. Und das waren in Summe 6 Personen, mit denen wir diskutieren wollten über die USA unter Trump, über das Verhältnis zwischen Europa und den USA unter Trump. Und ich glaube, man kann sagen, das ist gut ausgegangen. Es war jedenfalls für mich ein sehr lehrreiches und interessantes Gespräch.
Was haben wir gelernt? Was waren die großen Themenbögen und was war das für dich Spannende an diesem Gespräch?
Puh, also das waren so viele kleine Momente. Also es waren so manchmal auch nur kleine Aussagen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Nina Hollein darüber erzählt hat, wie schwierig es ist, sich im Fernsehen politisch zu informieren. Also, und mir ist das dann auch eigentlich auch erst bewusst geworden, weil wir schauen ja hier auch CNN und etc. Aber sie sagt, es gibt kaum die Überlieferung von Fakten, sondern es wird alles über Podiumsdiskussionen oder diese berühmten Panels mit den diversen Pundits, also den Meinungsjournalisten sozusagen abgearbeitet. Es wird irrsinnig viel Meinung ausgetauscht, aber sehr wenig Fakten. Und das ist etwas, was mir eigentlich auch aufgefallen ist, aber nie so bewusst und nie so klar und pointiert. Etwas anderes, was mich sehr berührt hat und bedrückt hat, war von Hannes Stein, der ein aktives Mitglied der Jewish Community in New York ist, der erzählt hat, dass man sozusagen als europäischer Jude antisemitische Übergriffe gewohnt ist und dass das aber eine völlig neue Bedrohung und eine völlig neue Situation ist für Juden in Amerika, und hat erzählt, wie er selber sozusagen jetzt Wache schiebt um die Synagoge herum. Und also das war ein Aspekt, der mir so nicht bewusst war und der mich berührt hat. Ja, etwas anderes, was sind Dinge, die man irgendwie weiß, aber dann werden sie einem doch ganz deutlich vor Augen geführt. wie absurd eigentlich das amerikanische Wahlsystem ist. Also, dass ein Staat, Bundesstaat wie Wyoming mit 500.000 Einwohner sozusagen in der Bundespolitik das gleiche Gewicht hat wie Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern und die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist absurd, erklärt aber so vieles und erklärt auch so vieles an der Trump-Politik. Also es waren sehr viele kleine Bewusstseinssplitter oder Wissenssplitter, die ich dort angesammelt habe. Wie war das bei dir eigentlich? Was waren so deine Insights oder Erkenntnisse?
Ich will über das Gespräch nicht allzu viel verraten, bloß dass es mir einmal die Schädeldecke gehoben hat, als Bernhard Weiß, der Radiomanager, erzählt hat, dass er zu Hause 5 Alexas stehen hat. Diese Amazon Smart Boxes, die der Grund sind, warum er seit Monaten nicht mehr einkaufen war, weil er einfach so am Weg zwischen Küche und Badezimmer sagt, Alexa, reorder Toilet Paper. Ja? Und das steht dann mit Same Day Delivery am Nachmittag vor der Haustür. Genau, aber viel mehr möchte ich auch nicht verraten. Bloß, dass es ziemlich großartig war, ja, wie wir dort auch ausgespuckt werden und glaube 12 Uhr mittags und geschüttet hat's und wir kommen da an bei diesem Lokal La Esquina. Du hast das irgendwie aufgestellt aus der Ferne, so ein In-Mexikaner.
Ja, das La Esquina, deswegen war ich eigentlich so nervös bei der Anreise, weil ich die ganze Last der Verantwortung hatte und ich ja nicht wusste, ob das dort klappen wird und wie das wird. La Esquina ist eine Underground-Brasserie im wahrsten Sinne des Wortes im Keller, wo sich auch unser Talk-Gast, der UN-Diplomat Jan Kickert, nicht hinuntergetraut hat und mich von der Straße angerufen hat, wo er jetzt eigentlich hingehört. Ich musste ihn dann abholen und hereinführen. Also das war schon eine ziemlich lustige Location und die waren ja auch dann im Endeffekt alle wahnsinnig nett und zuvorkommend.
Ja, wir hatten 6 Stunden diesen hunderte Quadratmeter großen Keller inklusive grünen Veltliner für uns. Und dann ging das los. Vielleicht hören wir zum Abschluss einfach kurz hinein in das Gespräch.
Ich habe auch angefangen, mich verantwortlich zu fühlen. Ja. Also Patriotismus heißt für mich, ich fühle mich für diesen Laden hier verantwortlich.
Sie sind ein Stakeholder, wie man hier sagt, quasi.
Ja, ja. Donald Trump ist mein Monster.
Okay, da kommen wir gleich. Als erst haben sie gesagt, so, jetzt gebt mir den Pass. Und dann haben sie gesagt, so, ich möchte hier mitmachen. Ich werde Republikaner. Warum?
Weil es gibt hier ja keine Parteimitgliedschaften nach europäischem Muster. Mhm. Sondern man sucht sich man kann sich dann eben aussuchen, wenn man sich als Wähler registrieren muss, und das habe ich sofort gemacht, als ich Staatsbürger war, lässt man sich registrieren als Demokrat, als Republikaner oder als nichts. Wenn man sich als nichts registrieren lässt, kann man in den Vorwahlen nicht mitwählen, was logisch ist, ja. Und ich dachte damals noch, okay, also ich hatte ein paar Gründe, Republikaner zu werden. Erstens, alle in meiner Familie sind Demokraten und ich dachte, wir sind ein Zwei-Parteien-System, einer muss zum anderen Verein gehören. Dann bin ich so meiner jetzigen, so was ich jetzt mir so an Mist in meinem Kopf zusammendenke, eher ein Liberaler mit konservativen Anwandlungen als ein Linker. Mhm. Also dachte ich, das ist wahrscheinlich eher so. Dann war mir allerdings damals schon klar, die Republikanische Partei spinnt. Dann dachte ich, okay, dann muss man die jetzt zu einer vernünftigen Mitte-Rechts-Partei machen. Und das macht man nicht, indem man außen vor bleibt, sondern indem man mitspielt.
Ja, ich verstehe. Und dann kam Trump.
Und dann kam Trump und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr so spielt, dann könnt ihr mich mal Koffefe.
Also, daher rüben wir mal das Wall Street Journal ist oder die New York Times. Es kommt oft vor, dass Österreich in einem Atemzug mit dem Orban und den Polen genannt wird. Also das ist das Dreierpaket und das haben wir jetzt irgendwie drinnen. Und das ist schon frustrierend. Aber dann im Gegenzug, ich glaube, meine österreichischen Freunde oder europäischen Freunde sehen das schon ein bisschen zu sehr schwarz und weiß mit dem Trump. Ich bin kein Trump-Supporter. Okay. Aber da gibt es schon einige Dinge, die der Trump nicht so schlecht macht.
Was denn zum Beispiel?
Sagen, Deregulation, der Red Tape.
Erklärt es für die interessierte, aber uninformierte Leser. Red Tape?
Red Tape, meaning die Bürokratie. Ja. Also wenn man Unternehmen gründet in Amerika, oder gibt es Listen und Thinktanks, die quasi diese Listen Publishing, wie leicht es ist, ein Unternehmen zu gründen. Ja. Und in den letzten 10 Jahren ist Amerika einfach runtergegangen, weil es immer mehr komplizierter geworden ist. Mhm. Und einer der guten Dinge, die man dem Trump eigentlich schon zustimmen muss, ist, dass der gesagt hat, okay, unter mir gibt es keine neuen Regulierungen. Ja. Und mein Ziel ist es, dass es einem Unternehmer leichter gemacht wird, ein Startup zu gründen oder dass es schneller geht, Genehmigungen zu kriegen und so. Ja. Also, und das sieht man, das kriege ich aus Österreich, aber aus Europa nicht mit. Sie sind alle, Trump ist the worst and he is terrible. And he is, aber nicht überall.
Die 6 Stunden, die unser Gespräch insgesamt brutto, glaube ich, gedauert hat, die haben wir auf 24 Seiten für die aktuelle Datumausgabe aufbereitet und wir freuen uns über die Aufmerksamkeit, wir freuen uns über die Response und über die Kritik. Ehe ich dich entlassen darf in deinen Arbeitstag, Sebastian, du bist seit Frühsommer der Herausgeber von Datum. Deshalb möchte ich dir eine Frage stellen, die sich draußen vielleicht auch die eine oder der andere stellt. Was macht ein Herausgeber eigentlich beruflich?
Also ein Herausgeber, ich glaube, ein guter Herausgeber macht nicht viel als Herausgeber. Er ist da, wenn der Hut brennt und hält der Redaktion den Rücken frei. Solange alles gut rennt, macht er nicht viel, mischt sich nicht ein und ist einfach nur da. Und wie das Wort Herausgeber sagt, er gibt. Es ist ja nicht meine einzige berufliche Aufgabe, aber im Moment eine, die mich mit besonders viel Freude erfüllt.
Wunderbar, dann bin ich dein Herausnehmer. Du bist ein Gewinn für uns. Vielen Dank fürs Dasein, Stefan. Und danke auch für die Reise nach New York. Das war schon ein einzigartiges Erlebnis.
Ja, das war's. Danke. Ich danke dir.
Auf der Werkbank.
Gespräche, Interviews, kleine wie große, sind wesentlicher Bestandteil des journalistischen Handwerks. So eines, wie wir es in New York geführt haben, ist dann schon außergewöhnlich. Und da gibt es einiges zu lernen. Ich darf willkommen heißen unsere Chefin vom Dienst, Eva Konzett.
Hallo Stefan.
Eva, was war an diesem Stammtisch, wie wir ihn zweimal im Jahr für das Heft veranstalten, besonders?
Ja, in erster Linie der Umfang. Wir haben eine Datei bekommen, die war riesengroß. Und mit dieser Datei mussten wir umgehen. Wir sind stundenlang daran gesessen, sie zu transkribieren, überhaupt einmal auf Papier zu bringen. Das Ergebnis hat mehr als 67 DIN A4 Seiten umfasst.
Bloß das ist das Bruttogespräch. Da ist nicht alles interessant, da ist sich oft verhaspelt worden, da ist jemand wo abgezweigt, plötzlich hat er sich in einer Sackgasse befunden. So, was wir dann gemacht haben in einem ersten Schritt ist zu sagen, diese, wie viel waren es Zeichen?
170.000.
Diese 170.000 nehmen wir mal runter auf 100.000. Wie gehen wir da vor?
Der allererste Schritt ist, dass man die gesprochene Sprache in eine schriftliche Sprache spricht. Wir wissen gar nicht, wie groß die Unterschiede sind, oder man weiß das erst dann, wenn man einen gesprochenen Text verschriftlicht hat. Wir reden ganz anders, wie wir schreiben und wie wir lesen. Und das ist der erste Schritt, um überhaupt einmal einen Text zusammenzubekommen, mit dem man dann arbeiten kann. Und dann wird weggestrichen. Mhm.
So, dann hast du 100.000. Im Blatt letztlich erschienen sind 40.000, 45.000 Zeichen. Dieses Gespräch hat, so wie man es liest, mit dem großen geführten Gespräch sehr viel zu tun und letztlich doch nur mittelbar. Es ist ein Surrogat.
Eingekocht.
Genau, es ist eingekocht, es ist ein Destillat, es ist das, was überbleibt. Es ist eine editierte Form. Kurzum, ja, das braucht nicht nur Handwerk, Das braucht auch ein Verständnis für die Inhalte und für die Gesprächspartner. Wer wollte was eigentlich wie sagen? Denn du siehst, er hat das jetzt auf 20 Zeilen gesagt, aber mehr als zwei gibt das eigentlich nicht her. Also musst du ein bisschen umformulieren, darfst aber nicht in den Inhalt, solltest nicht allzu sehr in die Ausdrucksweise hineingehen, um in der Authentizität zu bleiben, um nahe bei dieser Person zu bleiben. So, jetzt sind eigentlich alle, die allermeisten Print-Interviews, Print-Gespräche, solche editierten Versionen. Da steht aber nirgends dabei.
Da steht nirgends dabei, das stimmt. Aber sie sind alle die eingekochte Rotweinsauce, wenn man so sagen möchte, weil, wie du gesagt hast, es unmöglich ist, Gespräche, man führt Gespräche über eine halbe Stunde, über eine Dreiviertelstunde und selbst solche kurze Gespräche im Journalismus sind das dann relativ kurze Gespräche, selbst diese Gespräche würden jeden Rahmen eines Printproduktes sprengen, außer ich mache ein einziges Interviewheft. Deshalb werden sie editiert, deshalb werden sie, wie wir gesagt haben, eingekocht, deshalb wird versucht, das Wesentliche des Gespräches herauszuholen. Wir dürfen nicht dem Glaube verfallen, dass das, was man liest, so tatsächlich stattgefunden hat. Ein Interview in schriftlicher Form ist niemals ein gesprochenes Gespräch.
Hinzu kommt, darauf gehen wir ein andermal in der Tiefe ein, die Autorisierung. Sprich, du hast das dann fertig gemacht, dann geht es zurück an die Gesprächspartnerin und den Gesprächspartner, wenn das vereinbart wurde. Und je nachdem, wenn es eine Physikerin ist, die wird darauf achten, ist denn da inhaltlich tatsächlich, ist das so richtig mit dieser Korrosion und so weiter. Während hingegen die Politikerin darauf achten wird, naja, das wollte ich eigentlich nicht gesagt haben, das müssen wir jetzt rausstreichen. Und dann beginnt das freie Ringen. Aber dazu ein andermal vielleicht in gebotener Tiefe. Jetzt war ich in New York Stammleser von der New York Times, und wenn die ein Interview bringen, die schreiben jedes Mal dazu, dies ist eine editierte Version des Gesprächs. Und mir gefällt das eigentlich, ja, auch das jetzt anzudenken für uns, für das Datum, um explizit zu machen, auch wenn es viele wissen, sodass es alle wissen können, dass dieses Interview eben nicht eins zu eins stattgefunden hat, sondern das ist ein bisschen verkürzt, das ist hier autorisiert und so weiter. Was hältst du davon?
Ich finde, das ist eine gute Idee, um aufzuzeigen, was schlussendlich dahinter steckt.
Gesellschaft im Spiegel.
Sie haben nichts gegen Homosexuelle, aber das ist der Titel eines Artikels, eines Textes in der neuen Ausgabe von Datum, der auf so eine außergewöhnliche Weise außergewöhnlich ist, dass er Redebedarf aufwirft. Der Anlass für diesen Artikel ist die Ehe für alle. Mit 01.01.2019 erfolgt die völlige rechtliche Gleichstellung Homosexueller und Heterosexueller in Österreich. Und aus diesem Anlass heraus haben zwei Autoren einen Text geschrieben. Wir kennen die beiden als Datum-Menschen, indem sie aber nicht auftreten als Journalistinnen, als Journalisten, als Autorinnen, als Autoren, sondern als Lesbe und als Schwuler. Ich darf herzlich willkommen heißen bei uns die Franziska Tschinderle und den Martin Valentin Fuchs.
Hallo.
Hallo.
Räumen wir das Gleiche mal raus. Was habt ihr geschrieben?
Also die Idee für den Text, die tragen wir schon sehr lange mit uns herum. Und wenn der Martin und ich unterwegs sind, dann reden wir auch sehr häufig über das Thema, also über die private Situation, aber auch über die rechtliche. Und der Grund, warum wir es jetzt machen, ist, wie bereits gesagt, die Ehe für alle. Und unsere These ist, dass mit der Ehe für alle ein Irrglaube einhergeht. Und zwar, dass der Großteil der Menschen jetzt denkt, wir seien Heterosexuellen vollends gleichgestellt. Das stimmt rechtlich bedingt und das stimmt aber nicht gesellschaftlich. Es bleibt eine gesellschaftliche Diskriminierung, und wenn wir über Homophobie sprechen, dann reden wir häufig über die offensichtliche. Wenn ein Kleriker sagt, das ist Sünde, das ist krank, oder wenn zwei Frauen aus einem Wiener Café geschmissen werden. Worüber wir nicht reden, ist das, was der Martin und ich die stille Diskriminierung nennen. Und die fällt oft jenen, die sie ausüben, gar nicht auf, oder sie wird belächelt oder kleingeredet.
Franziska, erklär mal nochmal die stille Diskriminierung.
Als lesbische Frau hat man oft das Problem, nicht ernst genommen zu werden. Leute fragen dann so Dinge wie, bist du dir ganz sicher? Hast du den Richtigen getroffen? Etwas, das einen auch belasten kann, ist natürlich, dass gerade durch die Pornoindustrie lesbische Frauen sehr sexualisiert werden. Da kommt es dann zu solchen Erfahrungen wie, man geht in einen Club, man hat ein Tinder-Date dabei, man küsst eine Frau, genau wie alle anderen auch ihre Tinder-Dates küssen, und nach 5 Minuten oder kürzer kommt ein wildfremder Mann und fragt völlig selbstverständlich, ob er mit dir und also ihr nach Hause gehen kann. Das ist so ein bisschen das Problem, dieses Aufmerksamkeit an sich ziehen. Stille Diskriminierung ist aber auch für uns beide, wenn das Wort schwul, voll schwul gleichgesetzt wird mit voll scheiße. Also das ist so ein Wort, das gibt es bis heute. Und das begann eigentlich am Schulhof bei uns. Das hört man, das wird automatisch mit etwas Negativem in Verbindung gebracht.
Aber stille Diskriminierung ist vielleicht auch, wenn du als ständig als Schwuler identifiziert wirst, wenn du im Freundeskreis der Schwule bist, wenn du irgendwohin eingeladen wirst und dann sagen sie, ja, das ist unser schwuler Freund. Dann bist du nicht mehr der Freund, dann bist du der schwule Freund.
Das ist die Franziska, sie ist Journalistin, das ist der Martin, der ist schwul.
Genau. Und dann bist du oft auch der schwule beste Freund. Und dann bist du wie ein Accessoire, das mitgenommen wird, wie eine Handtasche, dann bist du der schwule beste Freund, mit dem man bestimmte Dinge ganz besonders super machen kann, weil mit Schwulen kann man ja gut shoppen gehen und so weiter und so fort. Also da geht es auch um Stereotype und Klischees, die viele so in der Form ja überhaupt nicht erfüllen, eh klar, weil es natürlich viel diverser ist.
Oder wenn Leute zu dir sagen, ach, du bist lesbisch, das dachte ich mir gar nicht, weil, und dann kommen so Dinge wie, du hast lange Haare oder ziehst dich ja gar nicht so an, oder manche Leute sagen dann sogar, du bist ja richtig hübsch, oder sie sagen zu Männern, du bist ja richtig männlich, oder du kannst ja richtig gut mit Werkzeug umgehen. Das wird als Kompliment gemeint und es tut aber eigentlich total weh.
Ihr beschreibt in diesem Text die Rasanz der gesellschaftlichen, aber auch der rechtlichen Anerkennung, die Homosexuelle in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich erfahren haben. Ihr beide seid Mitte 20, ihr seid Anfang der 90er Jahre geboren. Wenn ihr euch zurückdenkt, ich glaube, Martin, du kommst aus einer ländlichen Region, Franziska, du bist aus einer Kleinstadt. Wenn ihr euch zurückdenkt an die Zeit eures Zu-sich-Kommens, eures Outings vor, was nicht, 10 Jahren, inwiefern hat sich dort die Situation verändert oder immer nicht? Wie gehen Sie in eurem Freundeskreis? Wie gehen Sie in eurer Familie? Was habt ihr aber auch das Gefühl, wie gehen die Leute in der Trafik anders damit um oder eben nicht anders?
Also schreiben wir in den Text zum Beispiel auch, dass das Outing ist so für Schwule und Lesben, fühlt sich an wie die zweite Geburt. Man denkt, danach wird alles besser. Man ist endlich frei. Man kann endlich, man trägt diese Sorge und dieses Geheimnis nicht mehr mit sich herum. Und in Wirklichkeit ist es ganz anders. Ein Outing ist eine Endlosschleife. Es beginnt, wenn du es deinen Eltern sagst, es geht weiter in der Schule, in der Uni, in der Arbeit. Und es endet vielleicht sogar im Altenheim. Du musst immer wieder neu dich erklären. Das ist immer einer der Haupt... Das ist das, was uns am häufigsten passiert. Und dann gibt es viele weitere Beispiele. Das, was du angesprochen hast, also dieser rasante Wandel, das stimmt. Uns fällt keine Minderheit ein, die in so kurzer Zeit so fundamentale Rechte erkämpft hat. Und darauf muss man kurz eingehen, weil viele das auch gar nicht wissen. Also wenn man sich die Generation anschaut, vor 2 Generationen, mein Opa, junger Mann wurden homosexuelle Frauen wie Männer ins Konzentrationslager gesteckt, wo meine Mutter geboren wurde, war Homosexualität in Österreich strafbar. Bis in die 90er Jahre blieben so Sondergesetze. Man durfte keine Regenbogenparade organisieren. Es gab ein Propagandaverbot. Man durfte keine HIV-Aufklärung bei schwulen Männern betreiben. Und das ist alles nicht lange her. Wir fallen in eine Zeit, wo diese Gesetze weggebröckelt sind und wo die Sichtbarkeit besser war. Wir fallen aber auch in eine Zeit der Nullerjahre, wo Schwule und Lesben vor allem in Klischees dargestellt wurden. Also zum Beispiel der Schuh des Manitou war so der erfolgreichste Film, der in Österreich je gezeigt wurde. Vielleicht magst du da was dazu sagen. Das war ein Film, der für einen schwulen Mann zu der Zeit eigentlich relativ frustrierend gewesen sein muss, oder?
Also ich kann mich erinnern, wo ich 10 Jahre vielleicht alt war, eben da ist gerade Schwules Manitou rauskommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich damals schon gewusst habe, dass ich schwul bin und wie ich diesen Film wahrgenommen habe, aber es war irgendwie Thema dann, dass das Schwule so sind wie dieser eine Indianer in diesem Film. Und
rosa Federn und total übertriebenem Gestikulieren, der sich so bewegt, als würde er ständig eine Handtasche mit sich rumtragen, lange Haare hat. Also das war einfach eine, das muss man so sagen, es war eine Lachnummer am Schulhof. Schwule waren wie dieser mit rosa Federn bestückte Indianer. Und da hat man sich geschämt, so zu sein. Und in meinem Fall, Lesben oder lesbische Frauen sind immer viel unsichtbarer gewesen. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte. Das kann man jetzt lang ausholen. Das war oft auch positiv, weil sie dann strafrechtlich nicht so belangt wurden. Aber auch bei den Frauen war das so. Die waren die mit den kurzen Haaren in Muscle-Shirts oder Tanktops und das waren dann so, man war automatisch mit diesem Bild konfrontiert, also mit diesem Kampflesbenbild. Das ist natürlich ein total abwertender Begriff, aber wir sagen ihm bewusst, zu der Zeit, als wir aufgewachsen sind, war das so eine schrille Welt aus wieder unter Anführungszeichen Tunden und unter Anführungszeichen Kampflesben.
Ist das heute anders? Ist das anders wegen des Internets? Ist das anders wegen Netflix? Gibt es diese Rollenbilder? Und führen diese Rollenbilder auch quasi in der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft zu einer anderen Wahrnehmung, zu einem anderen Bild? Was habt ihr da für einen Eindruck?
Also ich sage mal ja, ein vorsichtiges Ja, aber in den letzten, sagen wir, 10, 20 Jahren ist eindeutig was weitergegangen. Wenn ich mich erinnere, als ich 10 war, war wirklich dieses Schuh des Manitou, das war das Einzige, was ich kannte. Wenn ich heute denke, was jetzt 10-Jährige mitbekommen, die haben schon die Chance, im Fernsehen, im Internet, in sozialen Netzwerken wirklich unterschiedlichste Menschen kennenzulernen, eben also über eine lange Distanz hinweg, also nicht persönlich, aber sie können zumindest Leute kennenlernen und sehen und sehen einfach, dass es da was gibt, dass es da Leute gibt, die gleich sind wie sie. Also es gibt einem einfach das Gefühl, du bist nicht allein. Da geht es einfach um Sichtbarkeit und Repräsentation. Du bist irgendwo repräsentiert, du bist irgendwo sichtbar und das sind Menschen, die so sind wie du. Und es gibt Mut und es zeigt dir, dass du vielleicht nicht schlechter bist als andere Menschen, sondern dass du eh genauso ein Mensch bist wie alle anderen, nur eben mit einer anderen Sexualität vielleicht. Ja.
Mein größter Fehler. Diesmal von Jonas Vogt.
Ich weiß nicht, ob die nun folgende Geschichte mein schlimmster Fehler war, aber es war definitiv ein unangenehmer Fehler und ich habe einiges daraus gelernt. Ein älterer Kollege hat einmal zu mir gesagt, Journalisten sind immer richtig gekleidet und nie zum richtigen Zeitpunkt. Und die Geschichte dreht sich auch ein wenig darum. Ich war im Juni auf Tuvalu, dem viertkleinsten Staat der Erde, mitten im Pazifik, um so eine Klimawandelgeschichte zu recherchieren. Ich war 10 Tage dort und wollte unbedingt auch ein Gespräch mit dem Premierminister bekommen, weil der in diesem Bereich natürlich sehr, sehr aktiv ist. Man muss wissen, dass die Dienstwege in Tuvalu sehr kurz sind. Das heißt, man kann zum Beispiel einfach in das Amtsgebäude reingehen und in den Vorraum, wo seine Bürochefin sitzt, gehen und dort mit der reden. Das habe ich dann mehrere Tage hintereinander gemacht. Habe mich ja gefragt, hat er irgendwo mal Zeit für mich? Hat er irgendwo mal Zeit für mich? Mindestens 20 Minuten, mindestens 15 Minuten. So 2 Tage, bevor ich geflogen bin, bin ich ein letztes Mal zu der Bürochefin gegangen, um mir zu sagen, Ich flieg übermorgen, hat er morgen vielleicht nochmal Zeit? Und sie sagt so, na, er hat jetzt Zeit. Jetzt hat er 10 Minuten Zeit, danach nie wieder. Und ich so, jetzt? Und sie, ja, jetzt. Man muss wissen, dass in Tuvalu konsequent 36 Grad plus herrschen, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Und es ist nicht die Temperatur, für die ich gemacht bin. Ich lief also die ganze Zeit entgegen meiner sonstigen Geflogenheiten in ungefähr den kürzesten Shorts der Welt herum. Auch in dieser Sekunde. Ich schaue an mir runter, bin de facto nackt und höre halt nur, wie die Bürochefin zu mir sagt, jetzt findet das Interview statt. Ich gehe also in das Amtszimmer des Premierministers. Der Premierminister ist ein honoriger, älterer Mann mit grauen Haaren, einem grauen Schnurrbart, der hinter einem wuchtigen Schreibtisch sitzt. Und ich stehe, wie gesagt, in kürzesten Shorts der Welt und im T-Shirt vor ihm. Es herrscht so 3 bis 4 Sekunden Stille, in der er mich nur von oben bis unten mustert. Und ich sage, I am deeply sorry. Und er sagt zu mir den Satz, do you go to Angela Merkel like that? Das Interview war dann wenig überraschend auch nicht so angenehm und die Stimmung war auch nicht so gelöst. Ich habe das bekommen, was ich brauchte, meinen O-Ton. Ich habe es dann einfach durchgestanden. Aber ein anderer Official der Insel hat dann auch am nächsten Tag ein Interview mit mir abgesagt, mit dem Argument, ich wäre disrespectful dem Premierminister gegenüber gewesen, was ein bisschen gestimmt hat. Was habe ich aus der Episode gelernt? Erstens, manchmal muss man unangenehme Situationen durchstehen, wenn man am Ende das bekommt, was man braucht. Und B, wenn man, ins Amtsgebäude eines Premierministers geht, sollte man zumindest immer eine lange Hose tragen.
Unterwegs.
Datumrecherchen sind ja oft mit großem Ungemach verbunden, vor allem wenn sie im fernen Ausland stattfinden. Klara Porak war für uns paddeln in Slowenien. Hallo Klara.
Hallo.
Klara, warum?
Also ich war in Slowenien, um eine Geschichte fürs Datum zu recherchieren. Und zwar ist es so, dass am Balkan 3000 Wasserkraftwerke geplant sind. Und es gibt jetzt Proteste, weil es heißt sozusagen, Europas letzte wilde Flüsse werden verbaut. Das müssen wir verhindern. Die Proteste sind vor allem von Kajakfahrern initiiert. Und mit denen war ich unterwegs. Es war recht nass und kalt.
Wogegen genau protestieren die, Klara?
Ist es sozusagen der Plan, Wasserkraftwerke an noch unverbauten Flüssen zu bauen. Weil eben der Klimawandel sozusagen es unabdinglich macht, auf erneuerbare Energie umzusteigen. Und Wasserkraftwerke sind sozusagen eine Option, in die wahnsinnig viel Geld investiert wird.
Das heißt, auf der einen Seite die grüne europäische Energie- und Klimapolitik, die auf der anderen Seite dazu führt, dass wilde Flüsse am Balkan verbaut und reguliert werden.
Genau.
Du hast mit vielen Expertinnen, mit vielen Experten auch an Unis und so weiter gesprochen, was diese Güterabwägung betrifft. Was sagen die?
Also im Prinzip gibt es sozusagen drei Arten, wie man diese Spannung zwischen Wasserkraft und aber der Notwendigkeit, auf erneuerbare Energie umzusteigen, sozusagen beantwortet. Die ersten sagen, Wasserkraftwerke dürfen nie gebaut werden. Also Wasserkraftwerke sind immer böse und machen immer zu viel Natur kaputt. Man muss sich auf andere erneuerbare Energiequellen fokussieren. Also dass Kohlekraftwerke besser sind als Wasserkraftwerke, sagt niemand. Aber Solarenergie ist besser als Wasserkraft, sagen viele. Aber nicht so sehr Experten, sondern Aktivisten eher. Andere sagen halt auch, dass Wasserkraftwerke manchmal okay sind und dass man eben da aber nicht in der Größenordnung, wie sie am Balkan gerade umgesetzt werden, sondern eben an Flüssen, die nicht besonders artenvielfältig sind. Ist das ein Wort?
Ne? Das ist ein Wort. Und wenn du es gerade erfunden hast, ich akzeptiere das.
Super. Also sozusagen Wasserkraft ist manchmal okay, ist auch ein Standpunkt, den manche Experten und Aktivisten auch haben. Und der dritte, der unangenehmste ist, es gibt keine Option, einfach auf eine andere Energieform umzusteigen als fossile Energieträger, sondern wir müssen unseren Energieverbrauch reduzieren und zwar sehr drastisch. Da spricht man von ungefähr 50% der Energie, die wir gerade weltweit verwenden, müssen wir kappen, sagen manche Experten oder sogar die meisten, um realistisch auf erneuerbare Energie umsteigen zu können. Weil es ja so ist, dass jede Energieform so ein bisschen ein Problem hat, also Windkraftwerke stören die Flugbahn von Vögeln und es sterben auch relativ viele Vögel daran. Solarenergie ist wahnsinnig schwierig herzustellen und auch nicht gerade minimalinvasiv. Also man muss solche seltenen Erden vom Boden hervorholen. Biogas ist sowieso auch umstritten. Also sozusagen es gibt nicht die technische Lösung für den Klimawandel. Es muss mehr her.
Was du beschreibst, Klara, ist ein klassisches Dilemma. Scheint es dafür eine Lösung zu geben?
Ja und nein, also die Lösung ist nicht einfach, sondern sehr komplex. Und zwar bedeutet es einfach, wir müssen unseren Energiebedarf reduzieren. Und zwar auf eine Art und Weise, die trotzdem eine Entwicklung vor allem der Länder, die sozusagen noch nicht auf dem Standard Europas sind, ermöglicht. Und das einerseits ist die Privatperson gefragt, also wir müssen endlich beginnen, das Licht nicht brennen zu lassen, unsere Steckdosen und elektrischen Geräte auch wirklich auszustecken und da ein bisschen weniger faul werden. Das machen die Leute immer noch nicht, obwohl es schon sehr lang eigentlich kommuniziert wird. Und andererseits ist aber auch die Industrie gefragt.
Und wenn du sagst, die Industrie ist gefragt, heißt das was? Energieschonender?
Genau, einfach Energie, also es lohnt sich nicht, seine Produktion energieeffizient zu machen, zumindest nicht in Österreich, weil die Energie so billig ist. Yes. Also im Vergleich zu den Personalkosten, die glaube ich ungefähr 30% sind, der Kosten, die ein Unternehmen hat, ist die Energie einfach nichts. Das sind 7%, das interessiert niemanden. Also das ist sozusagen ein Teil des Problems. Das ist einfach zu billig.
Clara, deine Recherche war sehr, sehr lehrreich. Ich kann die Lektüre empfehlen und freue mich jetzt schon darauf, wenn du in 10 Jahren zurückkehrst an diese Schauplätze, um dir anzuschauen, wie hat sich in diesem kurzen Zeitraum die Umwelt dort verändert.
Ja, ich auch.
Herzensprojekt.
Die meisten Menschen, die bei Datum arbeiten, haben in ihrer spärlichen Freizeit Herzensprojekte laufen. Unser Datenredakteur Vanya Ivancevic ist gerade in Südkorea, um eine Doku über die dortige Jugend zu drehen. Unser Textchef Anatol Wittuch hat gerade mit dem Ketos Verlag eben einen Verlag gegründet. Unser Lektor Michael Ziegelwagner schreibt nebenher Bücher. Hallo Michael.
Hallo Stefan.
Michael, dein letztes Buch, dein aktuelles Buch, heißt Sebastian Fehren im Kanzleramt. Worum geht's?
Es ist ein Buch, das sich mit der jungen ÖVP befasst und ihren Trabanten, und zwar im Stile von Enid Blyton geschrieben. Es gibt von Enid Blyton Internatsromane, die heißen der Klassensprecherin Dolly oder so. Und das hat mir als Metapher für die junge ÖVP ganz gut gepasst, weil es sowohl das irgendwie Abenteuerliche als auch das Streberhafte in sich vereint, das Moderne und das Altmodische. Und so ist das Buch entstanden.
Warum ein Buch über Sebastian Kurz?
Weil viel Ärger da ist, den man dann umsetzen kann. In satirisch-literarischer Form.
Denn das ist eine Romanparodie, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast.
Ja, es ist sogar mehrere Parodien. Es startet als Enid Blyton-Parodie und gleitet dann noch in andere Universen ab. Es gibt ja diverse Vorlagen für das Schülerroman-Genre, also Harry Potter wird leicht gestreift, Erich Kästner kommt ganz leicht vor, Wilhelm Busch mit Max und Moritz kommt ein bisschen vor und Die Welle, dieses Buch, das wir alle in der Schule lesen mussten, kommt vor aus naheliegenden Gründen. Ja, und so meandert das dahin durch die verschiedenen Genres entlang dem Personal Sebastian und seine besten Freunde.
Das Roman bzw. das Roman-Parodie-Schreiben heißt ja auch immer, mit dem Figurenmaterial herumzuhantieren und vielleicht sogar was darüber zu lernen, was am Ende, das man am Anfang nicht wusste. Hast du etwas über Sebastian Kurz, über deinen Sebastian Kurz gelernt?
Es ist ja nicht Sebastian Kurz, es ist ja eine Figur, die auf ihm beruht. Also es ist ja der Schüler, Klassensprecher und spätere Schulsprecher Sebastian. Ich versuche mich in ihn einzufühlen. Also das halte ich für die satirisch ergiebigste Methode. So eine Figur nicht wie ein Popanz aufzubauen und sie dann hinzustellen und mit dem Finger drauf zu zeigen, wie doof ist diese Figur, sondern so weit in die Figur hineinzuklettern, bis man sie sozusagen drinnen auskennt und dann es von innen zu bröckeln beginnt. Das ist so mein literarischer und satirischer Anspruch.
Michael, verrat uns ein klein wenig über den Inhalt deines Buches.
Es geht um einen jungen Schüler, der an eine neue Schule kommt und dort mit sehr viel Gegenwind zu rechnen hat. Er heißt Sebastian. Er findet Freunde, unter anderem die patente Bauerntochter Elisabeth und den kunstsinnigen Schalträger Gernot, mit denen er dann eine Art Bande bildet, um die herrschenden Verhältnisse an der Schule umzustürzen, und zwar mit neuem Stil und mit Veränderung. Der herrschende Stil in der Schule besteht aus autoritären, aber auch sehr aufgeklärten Lehrern und aus einer Bande, sagen wir mal, der rechtsextremen Gesinnung zugeneigter Schüler. Und er überflügelt diese dann letztendlich.
Will Sebastian aus seiner Schule eine bessere Schule machen?
Er will auf jeden Fall eine Veränderung bewirken mit neuem Stil. Ganz bewusst.
dann sage mir bloß zum Schluss, was passiert am Ende mit den Rechtsextremisten?
Die werden sehr gut integriert.
Michael Happ, vielen Dank fürs Dasein. Dein Buch heißt Sebastian, Ferien im Kanzleramt und ist sicher in einem Verlag erschienen.
Richtig.
So, das war's. Ich hoffe, dass Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die dritte Folge unseres Podcasts Datum Kosmos gefallen hat. Wenn dies der Fall ist, erzählen Sie es Ihren Freundinnen, erzählen Sie es Ihren Kollegen. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, erzählen Sie es Ihnen auch und schreiben Sie uns an kosmos@datum.at. Die Datum-Ausgabe, über die wir heute das ein oder andere Mal gesprochen haben, bekommen Sie in den kommenden 2 Monaten österreichweit im Handel. Sie können auch auf datum.at gehen und eine kostenlose Ausgabe dort bestellen, beziehungsweise, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, Weihnachten naht. Ich kann aus eigener Erfahrung ein Datum-Jahresabo als Geschenk empfehlen. Bedanken darf ich mich bei allen Gästinnen, bei allen Gästen und bei Peter Kollreider von der Audioboutique Hörwinkel, mit dem gemeinsam wir diesen Podcast umsetzen. Ihnen, das bleibt mir noch zu wünschen, frohe Weihnachten, beziehungsweise wenn Sie diese Folge am 17. Jänner 2019 hören, ein schönes Jahr 2019. In diesem Sinn, wir lesen, wir hören uns auf der anderen Seite der Zeit.